Halleluja. Ich bin froh, dass der Zeitplan schon ausgeblendet wurde. Weil das war nicht alles korrekt, was da drauf stand. 21:30 habe ich wirklich keinen Glauben für. Aber wir schauen mal, vielleicht ist es ja auch mal kurz, das kann ja auch sein. So, ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu dieser Zeit, die wir hier zusammen haben, in diesem neuen, schönen Ort. Ist das nicht ein schöner Saal hier? Was denkt ihr? Also manchmal Leute in der Welt wissen mehr, wie man festliche Atmosphäre macht. Guck mal, so ein paar Leuchter und irgendwie so und Vorhänge und alles ist schon gleich irgendwie schön und festlich. Und also ich empfinde, das ist ein Fortschritt, den wir hier, und ihr seid hier in diesem mindestens europaweit berühmten Hassle. Wisst ihr, dass Hassle ein ganz spezieller Ort ist? Hier gibt es etwas, was es sonst nirgendwo gibt in Europa. Wusstet ihr das? Ich auch nicht, bis heute Nachmittag. Ich bin heute Nachmittag spazieren gegangen und ging dort einen Berg besteigen, aber dann wurde mir hinterher gesagt, das war gar kein Berg, das war nur ein Hügel. Aber ich komme aus Berlin und unsere höchsten Berge sind Schuttberge, die wir haben da. Also Müll und dann ein bisschen Erde drüber und das sind unsere Berge. So, ich fand, das war ein Berg, den ich erklommen habe. Aber es war nur ein Hügel oder ein Hocker. Ein Hocker. Aber bevor ich zu dem Hügel kam, ging ich über eine Brücke. Und da vor der Brücke stand ein Schild und dieses Schild sagt, das ist die größte Holzbrücke in ganz Europa. Wusstet ihr das? Holzbogenbrücke, okay, so. Eine was, eine? Feigenlose. Ah, Pfeiler, okay. Holzbogenbrücke, die größte in ganz Europa. Und an diesem berühmten Ort sind wir jetzt hier. So gewaltig. Halleluja. Aber wir sind nicht hier wegen einer Holzbogenbrücke, sondern wir sind hier, weil wir zusammenkommen, vor ihm zu sein und von ihm etwas zu empfangen und von ihm verändert zu werden und aufgebaut zu werden und ausgerichtet zu werden auch. Der Herr möchte uns ausrichten. Ausrichten. Da ist so viel Orientierungslosigkeit in Gottes Volk. Und so viele, die mir lauter Stimme rufen, da geht's lang, aber da geht's gar nicht lang. Und sie rufen, da geht's lang, und da geht's auch nicht lang, und da geht's lang. Und es wird so viel Getöse gemacht, und wir hören so wenig den Heiligen Geist, der uns doch in alle Wahrheit leiten will, der uns doch sagen will, wo es wirklich lang geht. So, mein Ziel für dieses Seminar ist, nachdem wir 2006 hier etwas gemacht haben über Jüngerschaft, dann im letzten Jahr der Ruf in die Mündigkeit, kann sich noch jemand erinnern, ja, Mündigkeit. Das ist so eine Sehnsucht im Herzen Gottes. Und warum sollen wir mündig werden? Damit wir endlich unseren Platz einnehmen können. Damit wir endlich nicht mehr länger die sind, die behätschelt und betätschelt und betreut und verarztet und wieder ermutigt und wieder ausgerichtet und wieder irgendwie auf die richtige Spur gesetzt werden, sondern damit wir solche werden, die stehen, die standfest sind in all den Strömungen und in all den Dingen, die da so sind und wir nicht mehr hin und her geworfen werden, sondern wir wissen, das ist, was Gott vorhat mit mir und mit der Gemeinde. Und wenn wir in das hineinkommen und in das uns hineinbegeben und da vertiefen, was auf dem Herzen Gottes ist, wir werden immer frisch sein. Wir werden immer die Schubkraft des Heiligen Geistes haben. Es ist doch nicht so, dass Gott sagt, da geht's lang, aber wo ihr die Kraft hernehmen sollt, da zu gehen, das weiß ich auch nicht. Das ist doch nicht Gott. Das ist nicht Gott. Gott ist der, der uns ausstattet und befähigt, seinen Willen zu tun. Er befähigt uns, seinen Willen zu tun. Er gibt nicht nur Gebote. Das kann jeder Religionsstifter. Aber eine neue Kraft, eine neue Motivation, eine Stärke, eine Schubkraft vom Himmel, die niemals aufhört. Das kann niemand anders geben. Das kann nur Gott selber uns geben. Und das möchte er geben. Und er möchte, dass wir damit verbunden sind, damit wir dann in seine Arbeit gehen, damit wir dann wirklich unseren Platz einnehmen. Und das soll ein bisschen so die Richtung sein von diesem Seminar. Ich will ein bisschen so grundlegende Dinge, gar nicht mal ins Detail und nicht sehr detailliert praktisch, aber grundlegend, dass wir vom Worte Gottes, vom Reden des Heiligen Geistes die Identität bekommen. Ja, warum sind wir eigentlich noch hier? Warum sind wir nicht alle nach der Bekehrung sofort alle, oder jeder einzeln nach seiner Bekehrung, in den Himmel entrückt worden? Ich meine, das wäre doch für uns so viel einfacher. Und das wäre auch für Gott sicherer, da würde niemand abfallen. Nicht wahr? Schon mal dir die Frage gestellt, warum nach der Bekehrung, wenn unsere Heimat sowieso die Ewigkeit und der Himmel ist, warum nicht Bekehrung, zack, jawohl, danke und komm nach Hause und wieder einer mehr und fertig. Warum eigentlich nicht? Weil wir hier eine Aufgabe haben, weil wir hier auf etwas ganz, ganz Wesentliches vorbereitet werden sollen und dann sollen wir stark werden mitten in all den kleinen und etwas größeren und den ganz großen Kämpfen, die wir so haben. Wir sollen vorbereitet werden und wir sollen fähig werden, als eine Gemeinschaft zusammen mit Gott zu kooperieren. Die Pläne Gottes für die Menschheit kommen nicht alleine deswegen zustande, weil Gott sie sich vorgenommen hat, sondern er braucht eine Gruppe von Menschen, die mit ihm kooperieren und die den menschlichen Teil tun, damit Gott sozusagen die Tür aufbekommt und das Recht bekommt und die Gelegenheit bekommt, zu tun, was er schon so lange tun wollte. Gott sucht einen Partner. Und die allermeisten Dinge, die er in Bezug auf die Menschheit tun will, kann er nicht tun ohne Partnerschaft. Und diese Idee von einem allmächtigen Gott, der da im Himmel die ganzen Knöpfe drückt und der alles kann und der alles macht und der nur aus lauter Sympathie irgendwie uns auch ein bisschen mittun lässt, aber eigentlich braucht er uns gar nicht. Diese Idee ist nicht in der Bibel. Die ist nicht in der Bibel. Einmal war eine furchtbare geistliche, moralische Situation in Israel. Und Gott stand vor der Alternative. Entweder er würde jemanden finden, der die Tür aufmacht. Und es gibt eine Erneuerung. Es gibt eine Bewegung seines Geistes zurück zum Herzen Gottes, zurück zu den Ordnungen und Anweisungen Gottes. Oder aber, weil das Maß der Sünde so angewachsen war. Oder aber, wenn das nicht passieren würde, dann müsste Gericht kommen. Und das heißt, ich suchte einen Mann. Ich suchte einen Mann, der in den Riss tritt. So, die Bibel gibt uns nicht das Bild eines allmächtigen Gottes. Na klar, Gott ist allmächtig. Aber durch die Schaffung des Menschen hat er sich selber Grenzen auferlegt, die ihm jetzt mächtig Probleme bereiten. Er kann, nachdem er uns geschaffen hat, mit dem freien Willen, er kann nicht darüber hinweggehen. Da sind jetzt in Bezug auf die Menschen, in Bezug auf diesen Planeten, sind Grenzen da. Und diese Idee von dem allmächtigen Gott, also der will was tun, ja dann tut das auch. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Wir könnten sehr, sehr viele Schriftstellen durchgehen, die alle dasselbe zeigen. Und diese Idee von dem auch auf der Erde allmächtigen Gott ist vielleicht eine der lähmsten Lügen, die Hölle dem Volk Gottes untergejubelt hat. Vielleicht eines der lähmendsten Lügen. Weil wenn wir eine Lüge der Finsternis akzeptieren, kommen die entsprechenden Kräfte. Lüge bindet, Lüge lähmt. Wenn wir uns mit Wahrheit verbinden, Wahrheit kommt vom Himmel, Wahrheit kommt von Gott, unser Gott ist die Wahrheit, er sendet uns den Geist der Wahrheit. Wenn wir uns mit Wahrheit verbinden, kommt die Kraft vom Himmel. Und da sind so viele Ketten und Bindungen und Bollwerke, die wir erlaubt haben, dass sie aufgebaut werden in unserer Mitte, weil wir so viel mit der Lüge kooperiert haben. Gott will und er muss uns da rausholen, damit wir fähig werden, wirklich unseren Platz einzunehmen und Kanäle zu werden oder Wegbereiter zu werden für seinen Segen. Und mein Ziel ist mit diesem Seminar einfach ein paar Grundlagen, ein paar Grundideen zu geben für diese Sache. So viel im Volke Gottes dreht sich um uns selber. So viel für Seelsorge. So viel für Heilung und Befreiung und wie man ein gutes Leben führt. Und dies und das und jenes. Aber so wenig. Ja, was machen wir dann mit der Gesundheit? Was machen wir dann mit der neuen Kraft? Was machen wir dann mit der inneren Freisetzung? Wie leben wir dann wirklich für die Ziele Gottes? Wie setzen wir uns ein, dass tatsächlich durch uns das Reich Gottes expandiert? Darum geht es. Das Reich Gottes. Und das ist die Herrschaft Christi. Die Herrschaft Christi soll expandieren. Und das kommt, indem Menschen ihren Platz einnehmen und anfangen, mit Gott zu kooperieren. Wir sollen ja beten, dein Reich komme. Warum sollen wir das beten? Weil wenn wir es nicht beten, kann es nicht so kommen, wie es kommen soll. Wenn uns das nur endlich einmal klar wird. Das Gebet, das der Herr von uns möchte, ist keine Dekoration, wo er sagt, na gut, wir können es auch etwas schlichter machen, dann lassen wir die Deko eben weg. Machen wir ein etwas schlichteres Fest. Nein, Gebet ist keine Deko, die man zur Not, wenn das Geld nicht da ist oder das Personal irgendwie verschlafen hat, weglässt und dann machen wir halt die Fete ohne Deko. Nein, es ist ein mächtiges Mittel von Gott verordnet, damit der Wille Gottes auf dieser Erde geschieht. Das ist die Bedeutung von Gebet. Und Gott ruft uns zu dieser wunderbaren Aufgabe, dass wir vor ihm und für ihm, für ihn, du bist unschuldig, du nimmst nur auf, was ich produziere, nicht wahr? Muss ich zu jemand anders schauen, aber wer macht diese Geräusche? Ich finde ihn noch. Für ihn, ihm und vor ihm sind wir Priester. Das ist unsere Berufung. Und die Heilung ist nur dazu da, dass wir endlich anfangen zu dienen. Die Heilung ist nicht Selbstzweck, sondern sie hat ein Ziel, dass wir einsteigen und nicht nur Bewunderer und Genießer der Pläne Gottes werden, sondern dass wir solche werden, die die Pläne Gottes zustande bringen. Die dafür sorgen, dass endlich dieser Segensstau aufhört. Da sind so unermesslich viele Dinge, die Gott hat für die Gemeinde, aber auch für diesen Planeten. Und diese Dinge kommen nicht runter, nur tröpfchenweise, nur in winzigen kleinen Bruchteilen gemessen an dem, was eigentlich geplant war oder geplant ist. So, die Mündigkeit hat das Ziel, dass wir unseren Platz einnehmen. 1. Petrus 2, Vers 5, lasst euch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Schlachtopfer darzubringen. Gott wohl annehmbar durch Jesus Christus. Also Gott baut ein Haus und dieses Haus besteht aus Steinen und diese Steine sind Menschen. Und wenn das Haus gebaut ist, dann fängt an in diesem Haus und durch dieses Haus ein Dienst zu geschehen. Und das ist der Dienst der heiligen Priester. Ein heiliges Priestertum, das ist unsere Bestimmung. Und wenn du mal durch die ganzen Anzeigen von Seminare und Konferenzen gehst, durch die ganzen christlichen Zeitschriften und all die Werbung und all das, was wir so bekommen, dann wirst du feststellen, dass nur von all den vielen Dingen, die da angeboten werden, nur ein sehr kleiner Teil sich um das kümmert, wie wir anfangen, mit Gott zu dienen, wie wir anfangen, den Segen Gottes fließen zu lassen, wie wir unseren Platz einnehmen und wie wir Partner Gottes werden. Und das ist doch Gottes Sehnsucht. Das ist Gottes Sehnsucht. Und jede Gemeinde und jede Gemeinschaft von Menschen, die nicht dieses Ziel verfolgt, da hineinzugehen und um dort hineinzugehen, ja, dann müssen die Leute Seelsorge haben. Sie brauchen Befreiung und sie brauchen Lehre und sie brauchen Anleitung für ihr eigenes Leben und so weiter. Aber das Ziel ist, dass sie dann da hineingehen. Und wo dieses Ziel nicht gesehen wird und nicht angestrebt wird, da drehen wir uns im Kreis. Und da können Leute 20 Jahre lang innere Heilung durchmachen, ein Seminar nach dem anderen. Und du siehst keine Veränderung. Du siehst keine Fortschritte. Weil sogar die Seelsorge missbraucht wird in dieser selbstsüchtigen Haltung. Und Menschen sich freuen, weil sie ja so kaputt sind und so beziehungsunfähig. Endlich mal jemand vom Berufswegen muss sich um sie kümmern. Endlich jemand mal muss vom Berufswegen als Seelsorger mit ihnen da Stunden und Stunden und Stunden verbringen. Und deren Ziel ist überhaupt nicht, heil zu werden. Deren Ziel ist, zu genießen. Endlich habe ich jemanden. Und wenn er nicht mehr mag, wenn ich den verheizt habe, dann hole ich mir den nächsten Seelsorger. Das ist alles andere als gesund. Ich glaube sehr an Seelsorge, aber das Ziel von Seelsorge ist, Menschen in die Freiheit zu führen und nicht in die Abhängigkeit vom Seelsorger. Und Seelsorge hilft Menschen, ihre Berufung und ihre Lebensspur zu finden. Das ist Seelsorge. Und darum geht es Gott. So, wir sind Steine und wir werden aufgebaut zu einem geistlichen Haus. Wenn wir jetzt ein Gemeindeseminar hätten, dann würde ich sehr viel über das Schicksal dieser Steine sprechen. Die können nämlich nicht entscheiden, wer über ihnen und wer unter ihnen und wer neben ihnen ist. Die werden da eingebaut. Und wenn die da eingebaut sind, dann sagen sie nicht nach 4 Wochen, dieser Platz in der Mauer, das ist der schlechteste, der mir zugestanden wurde und der gefällt mir überhaupt nicht. Die Typen rechts und links und über mir und unter mir, die kann ich überhaupt nicht leiden. Ich springe jetzt da raus. Unsere Sicht, was ist Gemeinde und wie sollen wir miteinander leben, wird sich radikal verändern müssen, radikal. Oder wir werden niemals neutestamentliche Gemeinde. Und im selben Brief, ein bisschen weiter, Vers 9, dann noch einmal heißt es, ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden, die wunderbaren Eigenschaften dessen verkündet, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Ganz ohne Frage ist diese Passage hier ein freies Zitat aus 2. Mose, wo Gott zu Israel ganz, ganz ähnliche Dinge sagt. Und da ist auch dieses königliche Priestertum und ein Besitz, ein Besitztum Gottes, ein Volk, das ganz für ihn da sein soll. Und hier heißt es, wir sollen die Tugenden, die Eigenschaften Gottes, die wunderbaren Eigenschaften Gottes verkündigen. Und das tun wir nicht nur und nicht alleine und nicht in erster Linie, indem wir zum Beispiel über die Demut Christi predigen oder über irgendwelche anderen wunderbaren Charaktereigenschaften Gottes, sondern wir verkündigen die Tugenden Gottes, indem wir sie zeigen, indem wir sie haben, indem wir sie demonstrieren, indem eine sichtbare, für andere nachvollziehbare Christusähnlichkeit zu erleben und zu genießen ist für die Leute, die zu uns kommen. Das ist unsere Aufgabe. So, wir müssen in sein Bild verwandelt werden. Wir müssen etwas aufnehmen und etwas anderes loslassen, um hineinzukommen in das, was unsere Berufung ist. Wir sollen ihn darstellen, wir sollen ihn demonstrieren. Übrigens nicht nur vor Menschen, auch vor der Welt der Finsternis. Wir sollen das Wesen Gottes demonstrieren. Das ist vielleicht die größte Demütigung des Teufels, mal abgesehen von seinem jämmerlichen Ende im Feuersee. Das ist die größte Demütigung des Teufels, dass Menschen, die einmal unter seinem Besitz waren, die seine Sklaven waren, die er gedreht und geschoben und manipuliert hat und mit denen er machen konnte, grundsätzlich, was er wollte, dass diese Leute nicht nur abspringen und nicht mehr zu ihm gehören, nicht mehr nach seiner Pfeife tanzen, sondern sie jetzt das Bild Christi tragen. Menschen auf der Erde, die auf eine sichtbare, nachvollziehbare Art und Weise etwas von diesem wunderbaren Jesu demonstrieren. Das ist die größte Demütigung des Teufels. Und die steht noch aus. Die steht noch aus. Der Teufel muss gedemütigt werden. Er muss gedemütigt werden. Und Gott tut das durch die Gemeinde. Die Gemeinde hat eine so hohe Aufgabe. Sie soll ein Segen sein für die Welt. Und sie soll Gericht sein für die Mächte der Finsternis. Das ist die Aufgabe der Gemeinde. Und wenn du in die geistliche Landschaft hineinschaust, womit viele Gemeinden sich beschäftigen und all die Krisen und Knirschereien und all die Dinge, die da stattfinden, dann sieht es so aus, wir sind mit fast allem beschäftigt, nur nicht mit dem, womit wir beschäftigt sein sollen, oder? Oder sehe ich immer nur die falschen Dinge? Ich weiß es nicht. Es ist Zeit, dass wir unsere Identität finden und dann festhalten und behalten. Es ist eine bekannte Tatsache in der Wirtschaft, dass eine Firma, irgendein Betrieb irgendwie, die irgendetwas tun, je klarer jeder Angehörige dieser Firma weiß, wofür diese Firma überhaupt da ist. Was zum Beispiel, was stellen wir her und was bewirkt das und was ist das für ein Nutzen für Leute und wie funktioniert das Ding und warum ist es gut und wichtig und warum haben wir etwas anzubieten, was die Leute brauchen. Je klarer die Belegschaft einer Firma weiß, wer sie sind und was sie eigentlich machen und warum sie das machen, umso effektiver wird diese Firma arbeiten. Das ist eine ganz bekannte Tatsache in der Wirtschaft. Und ich glaube, das ist genauso im Reich Gottes. Je mehr eine Gemeinde oder jeder einzelne Gläubige weiß, was machen wir eigentlich? Warum sind wir eigentlich da? Was ist eigentlich unsere Aufgabe? Womit beschäftigen wir uns? Was wollen wir eigentlich sehen? Je mehr sie davon durchdrungen ist und davon ergriffen ist und überzeugt ist, diese Mission ist nicht impossible, sondern die ist möglich und die ist von Gott und das ist nicht eine eigene Idee, die wir uns irgendwie gesetzt haben. Ja. Eine Gemeinde von 500 Leuten hat das Ziel, wir wollen 1000 Leute sein. Das ist doch kein Ziel. Das ist doch kein Ziel. Wir fallen in die Wege Gottes. Wir wollen anfangen, mit Gott zu kooperieren. Wir wollen etwas bewegen. Wir wollen die Atmosphäre über unsere Stadt, über unsere Region oder für Nationen verändern. Wir wollen Bahn machen, dass was vom Himmel kommt. Das sind Ziele. Aber einfach nur statt 500 halbtote Menschen wollen wir 1000 halbtote Menschen haben. Was ist denn das für ein Ziel? Das ist doch kein Ziel. Worin besteht das Bewundernswerte einer halbtoten, fußkranken Armee, wenn sie sich verzehnfacht? Die Lachnummer wird noch größer. Das ist der einzige Effekt. Mehr nicht. Der Wille Gottes muss eingeprägt werden, eingebrannt werden. Wir müssen wissen, wer wir sind und was wir tun und warum wir es tun. Und wir müssen wissen, weil es von Gott ist, weil es der Plan Gottes ist, egal wie es jetzt aussieht, es wird funktionieren. Es wird klappen, weil Gott mit uns ist. Weil wir nicht irgendwas versuchen und nach 5 Jahren müssen wir den Leuten erzählen, Leute, wir hatten so diese Idee und diese Vision und wir haben ja alles reingegeben und jetzt müssen wir feststellen, die Luft ist raus und wir brauchen jetzt eine neue Vision. Gehen wir doch mit Gottes Vision, dann brauchen wir in 20 Jahren keine neue Vision, sondern das, was wir heute nur umrisshaft sehen, werden wir in 20 Jahren viel, viel klarer sehen. Und als Folge davon unsere Hingabe und unsere Willigkeit, dafür Opfer zu bringen, wird in 20 Jahren viel, viel, viel größer sein. Willigkeit, Opfer zu bringen, kommt aus der Überzeugung, diese Sache ist richtig, diese Sache ist wichtig, diese Sache wird funktionieren. Daraus kommt Willigkeit zur Hingabe, Willigkeit, Opfer zu bringen. Kein Wunder, dass die Leute von der 500-Mann-Gemeinde keine Lust haben, zu kämpfen für das Ziel, 1000 Mann zu werden. Weil das einfach ein menschengemachtes Ziel ist. Das hat mit Heilig Geist, mit Bibel, mit Neutestamentlich Christsein 0, nichts zu tun. Überhaupt nichts. Und da werden Menschen mobilisiert, die auf halbem Wege alles schlapp machen und sagen, ich kann nicht mehr. Und sich dann noch schuldig fühlen. Aber wenn wir die Ziele Gottes sehen, in ihrer Klarheit und sehen, das ist ein Plan von Gott und der wird funktionieren, weil bis jetzt jeder Plan von Gott funktioniert hat. Und dieser wird auch funktionieren. Wenn wir das wissen, wenn wir davon ergriffen sind, dann sind wir bereit, uns darauf einzulassen. Könige und Priester, ein königliches Priestertum, dazu sind wir geschaffen. Halleluja. Die Könige regieren. Und die Priester tun Dienst vor Gott. Sie dienen vor Gott. Sie stehen zwischen Gott und den Menschen. Sie bringen die Sünden der Menschen vor Gott. Und sie bringen den Segen von Gott zu den Menschen. Aber sie sind in beide Richtungen aktiv. Und das ist, was Gott vorhat, dass ein permanenter Austausch zwischen Himmel und Erde da ist. Ein permanenter Austausch. Und das ist der Priesterdienst. Das ist der Dienst der Fürbitte, des Gebetes, wo wir mit Gott kooperieren. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir das niemals aus den Augen verlieren, dass das Maß unserer Fähigkeit zu regieren, zu herrschen. Wir sollen herrschen. Das ist, was das Wort Gottes sagt. Wir sollen herrschen im Leben durch Christus. Römer 5,17. Die Gabe der Gerechtigkeit und die Fülle der Gnaden empfangen. Für was? Damit wir herrschen im Leben. Wir sollen herrschen. Nicht beherrscht werden. Wir sollen herrschen. Sogar bis dahin, dass wir Festungen, Bollwerke, Atmosphären, Dinge über Menschen, über einer ganzen Region beseitigen und Raum machen, dass Gott kommen kann und sich offenbaren kann. Auch Herrschaft über Mächte der Finsternis. Und es ist wichtig, dass wir das im Auge behalten. Das Maß unserer Vollmacht wird bestimmt durch unsere Treue im Dienen. Das ist ein guter Satz zum Aufschreiben. Kostet dich auch nichts extra. Das Maß unserer Vollmacht zu regieren wird bestimmt durch das Maß unserer Treue im Dienst. Also, je mehr wir in den Priesterdienst hineinkommen, umso mehr werden wir in den Königsdienst hineinkommen, in die Herrschaft, dass wir regieren und durchsetzen, dass der Wille Gottes geschieht. Ich bin gerade vor wenigen Tagen aus Russland zurückgekommen und kam in eine Gemeinde, wo ich schon Meldungen gehört habe, dass es ziemlich schwierig alles ist. Aber als ich dann da war, habe ich gedacht, schwierig ist ein Schmeichelwort. Das ist hier ein totales Chaos. Ich habe selten so ein Chaos vorgefunden. Aber die Gnade Gottes war da und nach einer Woche bin ich abgereist. Und das, der Unterschied zwischen dem Chaos und der Ordnung, die nach einer Woche da war, es war gewaltig. Ich weiß, dass es nicht von mir war. Einfach Gott hat gewirkt. Gott hat gewaltig gewirkt und Menschen, die so gefangen waren in ich will andere beeindrucken und ich will der Erste sein und ich will, dass alle mir applaudieren, haben Buße getan, haben sich gebeugt vor Gott und vor der Gemeinde und das ist einfach gewaltig. Regieren heißt, wir richten die Ordnung Gottes auf. Das ist Regieren. Das ist die Aufgabe, die wir haben. Wir sollen nicht nur die Ordnung Gottes in der Gemeinde aufrichten, sondern wir sollen dann auch die Ordnung Gottes schlussendlich in dieser Welt aufrichten. Unsere Aufgabe ist, Bahn zu machen, dass König Jesus wiederkommt und das Chaos und das Blutvergießen und die Bosheit wird erst aufhören, wenn König Jesus kommt. Es gibt keine andere Möglichkeit. Und das ist eigentlich unsere Aufgabe. Petrus sagt, wir sollen die Ankunft des Herrn erwarten und beschleunigen. Ich kenne ganz, ganz, ganz wenige Gläubige und Gemeinden, weiß ich nicht, ob ich eine nennen könnte, wo man sagen könnte, ihr Merkmal ist, sie leben in der Sehnsucht, in der Erwartung, der König muss zurückkommen und wir tun alles, um sein Kommen zu beschleunigen. Das zeigt, mit was wir beschäftigt sind. Mit allem Möglichen, nur nicht mit dem, womit wir eigentlich beschäftigt sein sollten. Und das wird und das muss sich auch ändern. Es wird sich ändern. Die Prioritäten, die Ideen, was haben wir so auf dem Plan, was ist unser Programm und worum geht es? Das wird sich radikal verändern, radikal verändern. Und vor allen Dingen brauchen wir in unserem persönlichen Leben eine Sicht, die über die Tagesereignisse und über die Dinge, die jetzt gerade so anstehen, hinausgeht und dass wir eine Verbindung haben zwischen den Aktionen und Dingen, die wir jetzt tun und die wir in den nächsten Jahren tun, eine Verbindung herstellen zwischen diesen Sachen und dem eigentlichen Ziel. Und das Ziel ist, wir werden dafür sorgen, dass der König wiederkommt. Das ist das Ziel. Der König muss wiederkommen. Wir werden niemals die Ordnung Gottes, die Gerechtigkeit Gottes zurückbringen auf diesem Planeten mit unserer eigenen Kraft. Und wenn wir noch 2000 oder 5000 Jahre hätten, niemals. Wir sind nicht dafür da, die Welt zu erobern und sie dann Jesus zu Füßen zu legen, wie manche das heute glauben. Das ist völliger Unsinn. Wir sind dafür da, Bahn zu machen, dass der König kommen kann. Und er wird seine Herrschaft aufrichten. Und wir müssen einen Lebensstil lernen, wo die Erwartung, der König kommt zurück, eine lebendige Realität ist in unserem Herzen. Das spielt keine Rolle, ob du in deinen Lebzeiten das siehst oder ob das in der nächsten Generation so ist. Das spielt keine Rolle. Das muss in uns leben. Der König kommt wieder. Und ich lebe mein Christenleben hier, um einen Beitrag zu leisten, damit er schneller kommen kann. Wenn das unsere Aufgabe ist, zu erwarten und sein Kommen zu beschleunigen, dann habe ich den Verdacht, wenn wir das Erste nicht tun, wenn wir es nicht wirklich erwarten, dass wir es statt beschleunigen, verzögern. Das steht so nicht in der Bibel, aber es wäre einfach eine logische Konsequenz aus der Verknüpfung dieser beiden Aufgaben, erwarten und beschleunigen. Also wenn ich nicht erwarte, dann mindestens beschleunige ich nicht, aber ich vermute, ich tue sogar etwas in die entgegengesetzte Richtung. So, der Heilige Geist muss kommen und muss uns ausrichten. Und die Herrschaft muss aufgerichtet werden in unserem Leben. Und dann können wir Vollmacht gebrauchen, um andere in diese Ordnung zu bringen. Wenn unsere Gedanken, unsere Fantasien, unsere Worte, unsere Haltungen, unsere Lebensziele, unsere Aktivitäten, wenn die nicht unter der Leitung des Heiligen Geistes sind, was wollen wir dann anderen erzählen? Wie wollen wir dann anderen helfen? Wie wollen wir dann anderen sagen, da geht's lang, das ist der Weg, lass doch das sein und geh doch jetzt einmal den geraden Weg. Wir haben keine Vollmacht. So, die Regentschaft wächst von innen nach außen. Es beginnt mit unseren Gedanken. Es beginnt mit unseren Worten. Es beginnt mit unseren Gefühlen, mit unseren Fantasien. Damit beginnt es. Wenn wir das nicht unter die Herrschaft Christi bekommen, einfach weil wir nicht tun, was die Bibel sagt, weil die Waffen sind da, die Verheißungen sind da, das ist normal. Es ist normal, dass wir unsere Gedanken, unsere Fantasien, unsere Wünsche, unsere Ziele, dass wir sie unter die Herrschaft Christi bekommen. Das ist normal. Ich sehe nirgendwo eine Stelle in den Briefen der Apostel, wo sie sagen, das Ziel haben wir und das ist, was Gott will, aber ihr wisst, wie die Praxis aussieht und in Wirklichkeit ist das alles nicht so einfach, sogar wir als Apostel müssen da kapitulieren. Ich sehe solche Sprüche nicht. Nirgendwo habe ich das in den Briefen bis jetzt gelesen. Sie reden von diesen Dingen, als sei das alles machbar, als sei das alles normal, als sei das alles umzusetzen. So reden sie davon, oder? Habe ich die Briefe falsch gelesen? Wenn du das liest, wie die da umgehen mit diesen Dingen, die Heiligung vollendet in der Furcht Christi. Ja, geht denn das? Gibt's denn das? Ist denn das möglich? Ich meine, sind wir nicht immer Menschen, die schwach sind und die sündigen? Ich sehe dieses Zeug nicht bei den Aposteln. Und ich habe nach wie vor den Verdacht, die wussten mehr über den Himmel und über geistiges Leben als wir alle zusammen. Davon gehe ich aus. Viele Leute versuchen, das herrliche, reine, klare, eindeutige Wort Gottes runterzuziehen auf die Niederungen von fleischlichen Christen. Und sagen, ja, das sind die Worte, aber weißt du, wir sind alle Menschen und es ist nun mal nicht so, wie das alles jetzt so einfach sich da so sagen lässt. Lass uns doch schwache, kompromissbereite, zögernde, stolpernde, schwankende Menschen hochheben auf die Ebene der Klarheit und der Eindeutigkeit. Statt die Ebene der Klarheit runterzuziehen auf das menschliche Niveau und dann bleibt nichts mehr übrig. Da ist keine Ermutigung, da ist keine Verheißung, da ist kein Komm oder es geht, starte durch, sondern da ist eine allgemeine Resignation. Und das kann nicht sein. Wir sind Kinder des Herrn. Wir sind Nachahmer Gottes. Und etwas Erstaunliches finde ich bei Gott. Trotz all dem Chaos, mit dem er hier jeden Tag konfrontiert ist, nicht die Spur von Resignation. Nicht die Spur von, dann lassen wir das eben. Ich habe seit 2000 Jahren versucht. Okay, vergessen wir es alles. Klappen wir das zu, das Buch, und gehen ins Wirtshaus und fertig und Dann macht doch euren Kram. Ich hab's jedenfalls versucht, ich als Gott, nicht wahr? Ihr wolltet nicht, na gut, dann lassen wir das alles sein. Unsere Schwachheit und unsere Sünde wird Gott nicht zum Aufgeben bringen. Also dann lass uns doch aufhören mit der Sünde. Gott ist extrem ermutigt. Er freut sich heute schon, trotz allem Leiden, was er auch hat. Das gehört auch mit zu seinem Gottsein, dass Gott sehr viel Schmerzen hat. Trotzdem überwiegt die Hoffnung und die Gewissheit, das Ende kommt. Und das Ende ist eigentlich der Anfang von dem Wirklichen, von dem Echten. Er hat einen Geheimplan, er wird seinen Sohn zurückbringen auf diese Erde. Es wird passieren. Und selbst wenn wir, die wir schon nicht mehr so ganz jugendlich sind, vielleicht nicht alles von diesem Plan sehen, aber wir werden bedeutsame Teile dieses Plans sehen in den nächsten Jahren, nächsten 10, 20 Jahren. Wir werden bedeutsame Dinge sehen. Das, was wir jetzt haben an Christsein und an Gemeindezeugs und das alles, es wird sich radikal verändern. Oder völlig absterben. Eins von beiden. Und Gemeindesysteme, wenn sie erstmal tot sind, sind sehr zäh. Und können lange existieren. So, ich sage nicht, das verschwindet alles. Wenn ich sage absterben, sage ich nicht, das verschwindet alles. Ja? Aber es liefert keinen Beitrag mehr für die Zukunft, für die Pläne Gottes. Sondern es ist nur noch ein einziges Hindernis. Und das wollen wir nicht haben, sondern wir wollen mittendrin sein in den Plänen Gottes. Und wenn wir erfüllt sind von dem Verständnis der Pläne Gottes, wir werden immer frisch sein. Wir werden immer up to date sein. Heute wird das Mode, Christen sind ausgebrannt, sind müde. Ja, warum sind sie müde? Weil sie sich nicht frisch machen lassen. Gott ist nicht müde, Gott ist nicht schlapp, Gott ist nicht mutlos, Gott ist nicht resigniert, Gott fehlt nicht der Schwung. So, wenn er das alles nicht hat, sondern stattdessen er ist zuversichtlich, er ist begeistert, er ist voller Gewissheit, das wird alles funktionieren, er ist hochmotiviert. Und wenn ich ihm zu nahe komme, was passiert? Die Lähmung, die Lethargie, die Hoffnungslosigkeit, die bleierne Schwere fliegt davon, weil die möchte mit mir keine Gemeinschaft mehr haben, weil ich jetzt zu heiß bin, weil ich zu entschieden bin, weil ich zu klar bin, weil ich zu motiviert bin. Reinhard Bonnke hat es so gesagt, auf einem heißen Ofen sitzen keine Fliegen. Das ist tiefe theologische Weisheit. Auf einem heißen Ofen sitzen keine Fliegen. Ah, oh, weißt du, ich bin so müde, ich bin so ausgebrannt, ich bin so schlapp. Oh, ich muss mal irgendwie in die letzte Reihe und mich mal ausruhen. Du musst nicht in die letzte Reihe, du musst in die erste Reihe. Du musst Kontakt machen mit Gott und lernen, in Balance zu leben und nur das zu geben, was du empfangen hast. Dann wirst du nicht ausgebrannt sein. Ausgebrannt passiert immer dann, wenn ich gebe, 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 ohne zu nehmen. Wenn ich nicht im Balance lebe zwischen Empfangen und zwischen Geben und ich gebe etwas, was ich gar nicht bekommen habe, dann brenne ich aus. So, ausbrennen hat nichts mit zu viel Arbeit zu tun. Ich glaube, wenn ich das alles richtig verstehe, Apostel Paulus hat ein immenses Pensum gehabt, ein immenses Arbeitspensum. Aber er war nicht ausgebrannt, sondern war immer voller Eifer, voller Hoffnung. Ich sehe da zwei Typen von Gläubigen. Jedenfalls, was diese Thematik angeht, nur zwei. Die einen sind motiviert von außen. Also wenn die irgendwo hingehen, zum Seminar, zur Konferenz oder ein gutes Buch lesen oder eine CD hören oder so, dann irgendwann schlägt es bei ihnen ein wie so ein Blitz und dann sind sie wieder voll da und boah, jawohl, und dann geht's wieder los. Und mit diesem Impuls gehen sie dann, je nachdem wie stark das war, ein paar Wochen, ein paar Monate oder ein, zwei Jahre. Und dann sind sie wieder müde und dann sind sie wieder schlapp. Und dann fehlt wieder der Eifer und dann fehlt das Feuer und dann fehlt auch die Hingabe. Und dann schleppen sie sich so durch das Leben und hoffen, dass wieder irgendwann der Blitz einschlägt. Und das passiert auch oft. So alle paar Jahre oder weiß ich nicht, schlägt der Blitz ein. Und dann ist das geistliche Leben wieder auf Zack und dann beten sie wieder, dann sind sie motiviert und dann ist die Freude wieder da und dann arbeiten sie wieder mit und so weiter. Und dank sei Gott, dass sie überhaupt so reagieren auf die Blitze. Bei manchen Leuten, die lassen noch nicht mal den Blitz einschlagen. Die bauen sich darum einen Blitzableiter drauf. Und dann kann passieren, was will. Da schlägt überhaupt kein Blitz mehr ein. Der wird sauber abgeleitet und versinkt irgendwo kraftlos und ohne Ergebnisse im Erdreich. Ganz elegant wird das so abgeleitet. Da schlägt es nicht mehr ein. Das ist ja noch schlimmer. So dank sei Gott für diejenigen, die sich noch von außen motivieren lassen. Manche sind so abgeklärt, sagen, weißt du, ich war früher auch begeistert, ich habe früher auch gebetet, ich war ein richtiger Fürbitter, ehrlich. Ja, und jetzt sind sie abgefallen. Aber das darfst du ihnen nicht sagen, da sind sie böse. Nein, so darf man das nicht nennen. Doch, so muss man das nennen. So, das sind die einen, die brauchen immer einen Blitz, die brauchen immer irgendwie, dass etwas von außen sie anspricht und motiviert. Und dann gibt es eine andere Art von Christen, die haben gelernt, dafür zu sorgen, dass sie selber motiviert sind. Die machen die Blitze selber. Die warten nicht darauf, dass irgendwann ein Blitz einschlägt. Sondern wenn die einen Blitz brauchen, dann erzeugen die einen Blitz. Und weiter geht's. Sie haben gelernt, sich selber zu motivieren. Und sie sind motiviert. Nicht für 4 Wochen, nicht für 1 Jahr, nicht für 5 Jahre. Sie sind einfach grundsätzlich motiviert. Wenn du sie triffst, sie sind motiviert. Sie haben ein Ziel, sie haben einen Plan, sie haben eine Richtung und sie geben sich dafür und sie bringen Opfer. Und sie tun das einfach. Und was denkst du, welche Art von Christ sein? Die von außen motiviert sind oder die gelernt haben, sich selber zu motivieren? Welche schaffen mehr im Reich Gottes? Oder anders gefragt, über welche kann Leiterschaft sich mehr freuen? Vielleicht einfacher zu beantworten. Irgendeine Idee? Eigentlich egal, Hauptsache die haben überhaupt Leute, ich meine. Ich glaube, das liegt auf der Hand. Warum soll ein Leiter seine ganze Kraft investieren, um wieder Blitze einschlagen zu lassen, damit wieder Leute irgendwie wieder aufwachen und wieder anfangen, irgendwie auf Spur zu gehen? Ist doch viel besser, man hat Leute, die gehen. Die marschieren, die sind, Beständigkeit ist ihr Merkmal. Beständigkeit ist ihr Merkmal. Okay, so du hast jetzt deine Wahl getroffen und ich hoffe die richtige. Weil ich jetzt ein paar praktische Dinge noch, die letzten 30, 35, 40 Minuten, möchte ich damit verbringen, einfach dir Tipps zu geben, wie du lernen kannst, selbst motiviert zu sein. Und falls du die nicht besonders prickelnd findest oder wichtig findest, weil du sagst, du, ich komme mit den Blitzen ganz gut zu Rande, wenn sie dann einschlagen und ich warte auf den nächsten Blitz, dann könntest du eigentlich schon nach Hause gehen. Wir sind schon eine Viertelstunde drüber. So, ich lehre jetzt darüber, wie wir lernen, vom Heiligen Geist motiviert zu sein. selbst motiviert zu sein. Wir müssen nicht mehr abhängig sein von Seminaren, von Prediger, von Seelsorge, von Menschen, die irgendwie uns wieder einen Tritt geben und sagen, Mensch, jetzt komm doch mal wieder und mach doch mal ein bisschen mit oder so. Nein, sie haben gelernt, selbst motiviert zu sein. Punkt Nummer 1. Denk an die Belohnung. Gewöhne dir an, an die Belohnung zu denken. Trainiere dich. Denke daran, es gibt für deinen Dienst für Gott eine Belohnung. Zu einem gewissen, kleineren Anteil hier auf dieser Seite des Lebens, auf der Erde, und zu einem wesentlich größeren Anteil in der Ewigkeit. Es gibt eine Belohnung. Gott motiviert mit der Aussicht auf Belohnung. Hebräer 11, Vers 6, ohne Glauben ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Gott ist ein Belohner. Der Teufel ist permanent dabei, entweder mit Gedanken oder mit Atmosphäre, uns zu vermitteln, das bringt doch alles nichts. Was kommt denn dabei raus? Du plagst dich ab, ja, und was bewirkt das alles? Der Teufel ist ständig dabei zu entmutigen, indem er auf das Jetzt hinweist. Aber Hoffnung schaut auf die Zukunft. Hoffnung schaut nach vorne. Gott ist ein Belohner derer, die ihn suchen. Jesus sagt, Matthäus 6, Vers 6, wenn wir die Tür zumachen, wenn wir Zeit verbringen mit Gott, der Vater schaut in das Verborgene. Niemand sieht das. Niemand weiß das. Niemand kannst du damit beeindrucken. Aber der Vater schaut in das Verborgene und er wird es dir vergelten. Du kriegst für Gebetszeiten Lohn. Wusstest du das? Es gibt Lohn für Gebetszeiten. Du sitzt da nicht umsonst. Es gibt Lohn für Gebetszeiten. Das ist, was Jesus sagt. Und wenn du dich trainierst, an Lohn zu denken, hat das einen enormen Effekt auf dich, dass du sagst, okay, packen wir es an. Das ist nicht umsonst, das ist nicht sinnlos, vertane Zeit, sondern es ist wichtig und es ist Gott wohlgefällig und es wird Belohnung geben. Ich kann mich erinnern, mindestens steht es in meinem Konzept, ich weiß nicht, ob ich es gebracht habe, die Schriftstelle aus Hebräer 11, über Mose, der die Reichtümer Ägyptens eingetauscht hat mit dem Sklavendasein. Und da heißt es am Schluss, denn er schaute auf die Belohnung. Er wusste, wenn man die Schmach Christi wählt, dann gibt es dafür eine Belohnung. Und das war für ihn so real, dass ihn das motiviert hat, eine Wahl zu treffen, wo jeder normal denkende Mensch irgendwie sagen würde, das ist doch verrückt. Warum lässt man die ganzen Reichtümer sausen, um ein solches Leben zu haben? Warum? Aber er hat gewusst, wenn man die Schmach Christi wählt, dann gibt es dafür eine gewaltige Belohnung. So, das ist ein wichtiger Punkt. Denke an die Belohnung. Dann etwas Zweites, lerne Festlegungen zu treffen oder nennen sie heilige Entschlüsse oder heilige Versprechen oder wie auch immer. Lerne Festlegungen zu treffen, sage, das ist, was ich tun will, das ist mir wichtig, das zählt in meinem Leben, das will ich sehen, das will ich haben, da will ich hinkommen. Das ist mein Ziel. Lerne Festlegungen zu treffen und sprich sie aus. Du musst sie sprechen. Du musst hören mit deinen eigenen Ohren, wie du dich festlegst und sagst, nichts und niemand wird mich abbringen von diesen Zielen. Und deine Ziele kommen natürlich alle aus dem Buch. Ist doch logisch. Weil wenn deine Ziele aus dem Buch kommen, dann kann Glaube entstehen, Gott wird alles tun, damit das kommt in dein Leben. Weil er wollte schon immer, dass du dich für diese Dinge interessierst. Für Demut und für Sanftmut. Jesus sagt, lernt von mir, denn ich bin demütig. Sanftmütig, das ist was das Wesen Jesus. Und er sagt, lernt das von mir so. Wenn ich bete, Herr, lehre mich Demut. Egal, was für ein arroganter, stolzer Pinsel ich bin, ich weiß, ich werde das lernen. Ich weiß das. Weil es ist der Wille Gottes und Gott sagt, endlich wird er vernünftig. Endlich interessiert er sich für das, wofür ich schon immer ihn interessieren wollte. Ja? Wenn wir, sobald wir mit Gott übereinstimmen, ist doch Gott frei, jetzt uns dort Schubkraft zu geben. Wir können zwei miteinander gehen, Amos 3, Vers 3. Wir können zwei miteinander gehen, sie seien denn zuvor einig. Wenn wir einig werden mit Gott und wir sagen, ich will jetzt, was du schon immer wolltest, sagt er, na bitte, geht doch. Und er öffnet sein Reservoir an Kraft, an Schubkraft. Und er lässt das hineinfließen in unser Leben. So, wir treffen Entschlüsse, heilige Versprechen, Festlegungen. Und es ist nicht verkehrt, die auch aufzuschreiben. Und dann komm immer wieder dazu zurück. Kram immer wieder deine Liste, egal wo du die im Notizbuch oder in die Bibel oder in deinem Organizer oder wo auch immer. Komm immer wieder dazu zurück und sage, Herr, ich habe mich festgelegt. Ich will das und das haben in meinem Leben. Ich will das und das lernen. Ich will lernen, das Herz eines Dieners zu haben. Ich will lernen, mit aller Kraft, mit ungeteiltem Herzen, dich zu lieben. Oder was auch immer, das kommt aus dem Wort Gottes. Ja, so wenn ich sage Festlegung, dann sage ich nicht irgendwelche menschlich irren Dinge. Ich will dieses Schloss in den Alpen. Ja, klasse. Aber wenn Gott das nicht will, dann wirst du eine Menge Zeugs in Bewegung setzen müssen. Und vielleicht, wenn du ganz clever bist und viele Leute irgendwie über den Tisch ziehen kannst, vielleicht kriegst du dein Schloss in den Alpen. Aber es ist nicht der Wille Gottes. Und du wirst mit dem Schloss mehr Probleme haben als ohne. Aber wenn ich etwas erwähle, was der Plan Gottes ist für mein Leben, dann ist der ganze Himmel hinter mir. Ich glaube, Gott pfeift mit der Trillerpfeife und kommandiert Engel ab und sagt, sorg dafür, dass jetzt passiert, was er haben will. Weil er will jetzt haben, was ich haben will. Schreib das auf, bring das immer wieder vor Gott. Gott, das soll mir Nummer eins sein, das ist mir wichtig. Darum geht es. Es gibt bestimmte Dinge, bestimmte Gebete, bestimmte Sachen, die einfach aus dem Wort mir wichtig geworden sind. Die bete ich, weiß ich nicht, ich zähle das ja nicht, aber immer, immer, immer wieder. Eins meiner Gebete ist, Herr, gib mir das Herz eines Dieners. Gib mir das Herz eines Dieners. Weil ich das nämlich nicht habe von Natur aus. Von Natur aus möchte ich gerne bedient werden. Und ich bin ja nicht der Einzige im Saal. Aber wenn wir sagen, Herr, gib mir das Herz eines Dieners, das ist das Herz Gottes. Das ist, was Jesus hatte. Und der Heilige Geist ist uns gegeben, damit in uns gewirkt werden kann, was typisch Gott ist, was seinem Wesen entspricht. So, wir kommen zu diesen Festlegungen immer wieder zurück. Viel davon findest du auch in den Psalmen. Ich glaube, wenn ich richtig gezählt habe oder richtig in Erinnerung habe, 43 Mal findest du in den Psalmen, ich will mich freuen alle Zeit. Wow, was für eine Festlegung. Ich will den Namen des Herrn groß machen. Ich will ihn ehren. So, nächster Punkt, ganz schnell. Habe Acht auf dich selbst. Epheser 5, 15, seht nun genau zu, wie ihr wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Wenn wir das kombinieren mit dem nächsten Punkt, den ich gleich noch ein bisschen näher erklären werde, Hingabe an die Wahrheit, wenn wir das kombinieren, Acht haben auf uns selbst, uns zu überprüfen und dann Hingabe an die Wahrheit, das heißt, das, was wir tun, bewerten, im Licht der Wahrheit bewerten, es einsortieren, inwieweit ist das in Übereinstimmung mit dem, was ich will, was ich mir vorgenommen habe? Seht genau zu, wie ihr wandelt. Ja? Also wenn du das festmachst und das einübst, dann wirst du irgendwann aufwachen und stellst fest, du sitzt vor dem Fernseher und du schaust den größten Mist an. Ja, das kann passieren. Und dann, wenn du das kombinierst, also jetzt stellst du fest, ich bin hier, Mann Gottes, hingegeben an wachsende Jesusähnlichkeit, wachsende Reinheit, wachsende Hingabe und ich entdecke jetzt, ich sitze schon seit langer Zeit vor dieser Glotze oder vor dem Monitor und ich ziehe mir Sachen rein, die sind das Gegenteil des Wesens Gottes. Und dann bewerte ich, was ich tue. Das ist Schwachsinn. Es ist einfach Schwachsinn. Ich blockiere mich jetzt gerade selber. Ich erkläre, ich will das eine und dann tue ich etwas, was hindert, das zu erreichen, wozu ich mich festgelegt habe. Weil ich kann nicht rein werden, wenn ich mich von Unreinheit ernähre. Das ist unmöglich. Versteht das jeder? Wir können nicht unsere Dämonen füttern und wollen, dass der Heilige Geist sich ausbreitet und Kontrolle übernimmt über unser Leben. Das kann nicht funktionieren. Es ist widersprüchlich. Wir haben gesagt, wir wollen das, wir wollen dies, wir wollen so, wir wollen dienen, wir wollen klar sein, wir wollen Teil von Gottes Antwort sein, nicht Teil von Gottes Problem. So, was machen wir jetzt hier gerade? Es ist einfach unproduktiv, es ist nicht der Wille Gottes, es ist rückwärtsgewandt, es ist eine Blockade, die wir da aufbauen und so weiter. Also die Hingabe an die Wahrheit, dieses Doppelpack, checken, was ich tue und dann bewerten, was ich tue. Vielleicht sagst du irgendetwas über dich oder über das Leben oder über Gott oder allgemein, du sagst etwas. Seht genau zu, wie ihr wandelt. So, dann checkst du jetzt, okay, ich habe jetzt gerade ganz schlimme, negative, böse, ungläubige, verachtende Dinge über mich selber gesagt. Okay, was ist die Wahrheit? Wie sieht Gott das, was ich jetzt gerade gesagt habe? Hingabe an der Wahrheit bedeutet, ich nehme jetzt die Wahrheit als Maßstab und ich bewerte, was ich da getan habe. Und das Ergebnis nennt man Buße. Ich kehre um. Ich erkläre, was Gott erklärt. Ich nenne das Ding, wie Gott es nennt. Ich stimme mit Gott überein. Und ich wende mich ab. Ich bitte um Vergebung. Ich empfange Vergebung. Ich empfange Reinigung. Und gehe auf der richtigen Straße weiter. Das ist extrem wirksam. Das ist jetzt nicht die Zeit dazu, aber das ist, was du findest in Epheser 5. Das ist Wandel im Licht. Ihr seid Kinder des Lichts, jetzt wandelt im Licht. Und wie wandelt man im Licht? Indem man alle Dinge durch das Licht offenbar werden lässt. Wir lassen das Licht der Wahrheit Gottes scheinen. In unsere Gedanken, in unsere Gefühle, in unsere Haltungen, in unser Verhalten, in unsere Wünsche, in unsere Ziele und so weiter. Und die Dinge, die mit Gott nicht übereinstimmen, die sortieren wir aus. Davon wenden wir uns ab. Wir erklären sie für hinderlich, für nicht gewünscht, für unproduktiv. Wir wenden uns ab. Das spielt keine Rolle, wenn dein Gedanke sagt, ja, aber übermorgen könnte ich da wieder reinfallen. Das macht nichts. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass wir lernen, Dinge zu bewerten und zu beurteilen und zu verurteilen im Lichte Gottes. Und je stärker das in uns wird, umso mehr wird die Abscheu gegen diese Dinge da sein. Und ob du morgen oder übermorgen in dasselbe Ding wieder reinkommst, dann wirst du morgen wieder das Gleiche tun. Und je mehr du lernst, Epheser 5,15, seht genau zu, wie ihr wandelt, wird es nicht mehr sein, dass du tagelang in irgendeinem Nebel rumläufst und irgendwann kommt wieder die Frage, aha, Epheser 5,15, was tue ich hier eigentlich? Sondern dann werden die Abstände im Stundentakt sein. Und dann werden die Abstände im 10-Minuten-Takt sein. Das heißt, die Chancen für dein Fleisch wieder zu übernehmen, werden immer kleiner. Die Chancen für deinen Geist zu übernehmen und dich zu prägen, werden immer mehr und immer größer. Irgendwo müssen wir anfangen. Und wenn du sagst, also ich habe nur alle einmal im Monat einen Lichtmoment und frage mich ja, was mache ich eigentlich? Ja gut, dann fragst dich. Und dann nimm die Wahrheit und dann bewerte. Und dann triff Entscheidungen und dann wende dich ab. Und dann wirst du lernen. Du wirst lernen, wie das einfach immer, immer kürzer wird und wie du mehr lernst, in der Gegenwart Gottes zu sein. Bis zu dem Moment, wo du so lernst, im Licht zu leben, da kommt ein Gedanke, und du handelst nicht nach diesem dummen Gedanken, sondern du erkennst, da kommt ein Gedanke und der ist nicht der Wille Gottes, sondern es kommt aus meinem Fleisch, das kommt aus dem Geist der Welt, der kommt an. Und bevor ich mich dem gebe, bevor ich mich von dem fernsteuern lasse, sage ich, nicht mit mir. Weil ich gehe ja da lang und der Gedanke will mich in die Richtung führen, mit mir nicht. Ich bin ein Mann Gottes oder du bist eine Frau Gottes. Wir lernen, im Licht zu leben. Und wenn wir im Licht leben, sind wir motiviert. Wir sind motiviert. Es gibt noch 2, 3 andere Dinge, die dann noch dazukommen, aber ich denke, 35 Minuten überzogen ist genug. Dann kann der Werner mir leichter vergeben. Mit jeder Minute wird es schwieriger. So, wir lassen das jetzt einfach da. Vater, wir danken dir. Du bist da, du rufst uns, du bist für uns und du willst uns helfen, dass wir Teil deiner Lösung werden, Antwort werden, dass wir Kanal werden deines Segens, den du vom Himmel her geben willst. Und wir danken dir dafür. Halleluja. So, hilf uns, das zu behalten, hilf uns, Schritte zu gehen, hilf uns, in diese Stabilität zu kommen, die nicht durch Gesetzlichkeit kommt, sondern die kommt dadurch, dass wir geleitet werden von deinem wunderbaren Heiligen Geist. So macht das zu einer Realität bei uns, dass wir hinschauen, wie wir wandeln und dass wir den Mut haben, auf der Ebene der Wahrheit unser Verhalten, unsere Gedanken und so weiter zu bewerten und dann zu verurteilen. Raum zu machen für deinen Geist in uns. Wir danken dir. So, segne uns jetzt, gib uns gute Nacht und dass wir fit morgen dann sind für den vollen Tag. Und wir danken dir. Halleluja. Amen. Amen.